Punkt sein und nicht Sensation oder Kritik an irgendwelchen Menschengruppen. Das soll es nicht sein. Paulus schreibt den Christen von Ephesus im Kapitel 5 in den ersten Versen folgendes: Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Also alles zur Ehre des Herrn. Und darunter sind wir wohl gesegnet und haben, wie heute Abend gesungen, in allen unmöglichen Situationen, die jeder ganz still vielleicht, ohne dass jemand das jemals erfährt, leidet, trägt, ein Kreuz, das jemand trägt, Umstände, in denen wir drin leben, wenn wir, so was Paulus hier sagt, darauf ausgerichtet bleiben, dann hilft uns der Herr schützend und helfend durch all diese Situationen hindurch. Und dann fährt er fort, Epheser 5, 3, Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz und Witzelei, die sich nicht geziemen, stattdessen aber Danksagung. Also Unzucht oder Hurerei ist gemeint. Alle diese Dinge, die sollten nicht einmal genannt werden. Das heißt, das sei ferne. Denn alle diese Dinge bringen uns um den Verstand und schlussendlich auch um eine Beziehung mit dem Herrn. Er sagt dann weiter, denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder auch Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, er ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Niemand verführe euch mit leeren Worten. Denn dieser Dinge wegen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Seid also nicht ihre Mitgenossen, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Es ist auch eine Aufgabe der Zeugen des Herrn, Dinge, die sich als Wahrheit ausgeben und es nicht sind, die aber vielleicht in einem sehr religiös frommen Kleid daherkommen, serviert werden, dass wir solche Dinge bloßstellen sollen, seine Pflicht. Und darum muss ich ja auch wissen als Christ, was denn falsch ist. Wenn ich Lehren entgegennehme, Lehren höre, muss ich wissen, was entspricht der Lehre des Herrn, dem Wollen, dem Willen des Herrn und was ist das, was Menschen hinzukomponieren. Und diese Kompositionen, die da hinzukommen zu dem wahren, wirklichen Wert, die werden mit der Zeit zum Zentralen, zum Zentrum gemacht. Und die Menschen werden daran gebunden. Das bestätigt uns die ganze Kirchengeschichte. Und darum ermahnt Paulus eindringlich diese Christen von Ephesus und auch die anderen Christen, hier sehr wachsam zu sein. Ihre Aufgabe als Christen, als Gesandte des Herrn, als Miterben, Mitgeheiligte in diesen Dingen sorgfältig, weise und klar umzugehen. Und darum möchte ich gleich sagen, es geht an diesem Abend nicht darum, dass ich Menschen schlecht machen möchte. Wir reden ja über die katholische Kirche, über das Zölibat oder den Zölibat. In der katholischen Kirche sagt man, die Theologen sagen der Zölibat. In der Welt sagt man im Allgemeinen das Zölibat. Und ich bin gewöhnt zu sagen, der Zölibat, also nehmt es mir nicht übel, denn ein Psychoanalytiker hat in der Schweiz, Bischof Vogel von Basel, dessen Freundin ja schwanger wurde, dann ein Kind bekam. Und das gab ja viel Aufsehen. Und so hat der Schweizerische Blick einen Brief von Bischof Vogel veröffentlicht und ihn analysiert, sprachwissenschaftlich analysiert. Und da sagte dieser Wissenschaftler, schon dass Bischof Vogel sagt, der Zölibat und nicht das Zölibat, zeigt, dass er in den pfarrherrlichen Strukturen gefangen ist. Also gut, nicht, dass ihr Angst habt und denkt, der Gregor also ist noch in den katholischen pfarrherrlichen Strukturen gebunden. Das hat ja nichts zu sagen. Also es geht mir nicht darum, Menschen schlecht zu machen, sondern ich möchte das betonen, es liegt mir am Herzen, dass wir das, was wir in Christus Jesus haben, groß machen. Es soll uns heute Abend auch im Herzen sein, und wir sagen das so schön, im Hinterkopf sein, dass das Ziel ist, unsere Dankbarkeit, wie Paulus das hier auch erwähnt, stattdessen aber Dank sagen, dass unsere Dankbarkeit gegenüber dem Herrn noch mehr wird, größer wird in Bezug auf unsere Errettung und unsere Führung, die wir in ihm durch sein Wort und mit den Glaubensgeschwistern haben dürfen. Nicht, dass es so dahin geht, dass wir nach diesem Abend voller Zorn sind gegen den Papst und die Bischöfen, die Priester und hasserfüllt dieses Haus verlassen würden. Das wäre falsch. Es möge uns vielmehr ein tiefes Erbarmen packen, um diese Menschen, die so falschen Lehren aufhocken und falsche Lehren verkünden, sie sind auch irgendwo eben Opfer von irgendwem. Und es heißt zum Beispiel von Jesus, unserem Herrn und Meister, als er die vielen Juden sah, die Volksmengen, die ja auch irregeführt waren durch so viele falschen Lehren und so viele Gesetze und Gebundenheiten, da heißt es in Matthäus Kapitel 9, im Vers 36, als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, jammerten sie ihn, es war ein Jammer für ihn. Und der Herr hat gejammert, als er ihr Elend sah, wie sie vom Willen Gottes weggeführt worden waren von den Führenden in der Theologie, sage ich mal, oder der Kirche. Also wurde er innerlich bewegt über sie, jammerten sie ihn, weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also diese Volksmengen kamen zu Jesus, weil sie wussten, er spricht anders. Sie ahnten es, er sagt das, was eigentlich Gott von Anfang an gewollt hat, was die Theologen der damaligen Zeit verschüttet hatten mit ihren Meinungen, Ideen, obwohl sie es oft gut meinten. Aber mit guten Meinungen kann man alles kaputt machen. Und darum jammerten sie ihn. Und so möge es auch bei uns sein, wenn wir in Christus sind, dann sollen auch uns die vielen Menschen, die diesem System verfallen sind, sie sollen uns jammern, das heißt jammernd machen. Es soll eine Fürbitte aufsteigen zum Herrn für diese Menschen. Das neue katholische Kirchenrecht enthält ja 1752 Gebote und Gesetze. Das ist dieses Buch Codex Juris Canonici, der Kodex des kanonischen Rechtes. Dieses Kirchengesetz, so erhofft sich ja, die katholische Führung soll ja die Grundlage werden für die neue Weltordnung. Darum habe ich euch gesagt, dieses Zentrum, dieses Riesengebäude, das in Washington gebaut wurde, das jetzt eingeweiht werden soll zur Ehre des Papstes von den Großen der Welt, Gorbatschow, Bush, Kissinger und Clinton und wie sie alle heißen. Wir haben dieses Zentrum gestiftet zur Ehre des Papstes, damit die Lehre, das Fundament der katholischen Gesetzgebung so schnell wie möglich den ganzen Globus in Bezug auf die neue Weltordnung erfassen kann. In diesem Gesetzbuch, das ist das revidierte Neue von 1983, steht geschrieben im Kanon 247, Paragraph 1, in Bezug auf die Alumnen, das heißt die angehenden Priester, die Studenten, die Theologie studieren, sei es in den Klöstern oder in den öffentlichen theologischen Fakultäten, in den Diözesanfakultäten, Da heißt es, auf die Einhaltung des zölibatären Standes sind sie durch eine entsprechende Erziehung vorzubereiten. Sie haben zu lernen, ihn als eine besondere Gabe Gottes in Ehren zu halten. Das heißt, alle, die Priester werden möchten, das heißt, alle, die einen Dienst in der Gemeinde Gottes, wollen wir sagen, in der Kirche, ausüben wollen, müssen ehelos bleiben. Zölibat heißt ja übersetzt ehelos bleiben. Man könnte noch hinzusetzen, ehelos bleiben um des Himmelreiches willen. Und also, wenn ein junger Mensch gerne im Reiche Gottes tätig sein will, ein Katholik, dann muss er ehelos bleiben. Es gibt zwar heute Nebenaufgaben, aber wirksame Aufgaben kann nur ein zölibatärer Mann in der katholischen Kirche ausüben. Das heißt, der Priester vermittelt ja das Heil. Nach katholischem Dogma gibt es keinen Mensch, der Heil haben kann von Christus her, wenn er nicht immer durch die Hände des katholischen Priesters geht. Also wenn nun jemand wirksam im Reich Gottes wirken will, dann muss er zölibatär bleiben. Er darf nicht heiraten. Man kann, wenn jemand Interesse hat, mal diesen Codex Iuris Canonici nachzulesen. Da sind höchst interessante Dinge drin. Von dem weiß kaum jemand was. Man kann dieses Buch heute kaufen, aber selten jemand kauft dieses Buch. Wir wollen uns mal fragen, was sagt denn die Bibel, was sagt Gottes Wort zum Zölibat oder auch zum Dienst in der Gemeinde? Wir wollen kurz mal einen Blick hineintun in die Bibel. Und dann wollen wir auch eben diesen katholischen Zölibat kritisch angehen. Die katholische Kirche sagt zum Beispiel auf dem letzten Konzil, im Zweiten Vatikanischen Konzil, die Kirche hat die vollkommene und ständige Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen, die von Christus dem Herrn empfohlen, in allen Jahrhunderten bis heute von nicht wenigen Gläubigen gern angenommen und lobenswert geübt, besonders im Hinblick auf das priesterliche Leben auch immer hoch eingeschätzt. Ist sie doch ein Zeichen und zugleich ein Antrieb der Hirtenliebe und ein besonderer Quell geistlicher Fruchtbarkeit in der Welt. Und dabei weist das Konzil auf Matthäus Kapitel 19, Vers 12 hin. Ich habe jetzt hier die Jerusalemer Übersetzung, aber das spielt auch keine Rolle. Da heißt es also unter Matthäus 19, 12, wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus aber sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so, manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht, um des Himmelreiches willen. Nun, ihr Lieben, in diesen Versen ist nichts gesagt von einer Ehelosigkeit im Zusammenhang mit einem Dienst in der Gemeinde. Und wir täten diesem Text Gewalt an, wenn wir den jetzt in Zusammenhang bringen würden mit einem Dienst in der Gemeinde, den ich gerne tue, muss ich also ehelos bleiben. Also, wir finden im Grunde genommen nicht eine Bibelstelle, die diese beiden Dinge zusammenbringt. Ehelosigkeit und Dienst. Und um das geht es ja. Nicht die Ehelosigkeit an sich. Es gibt Ehelose. Gell? Das gibt es, solche in der Gemeinde Christi. Aber dass nur Ehelose einen Dienst, einen wirksamen Dienst ausüben können, das gibt es in der ganzen Schrift nirgendwo. Das Zweite Vatikanische Konzil sagt dann, zwar ist die Ehelosigkeit nicht vom Wesen des Priestertums selbst gefordert, wie die Praxis der frühesten Kirche und die Tradition der Ortskirchen zeigt, wo es neben solchen, die aus gnadenhafter Berufung zusammen mit allen Bischöfen das ehelose Leben erwählen, auch hochverdienter Priester im Ehestand gibt. Also das Konzil bestätigt, dass es in der Frühkirche Verheiratete gab, die Vorsteher waren, älteste Bischöfe und bestätigt auch, eben, dass es beides gab. Und dann werden die Stellen zitiert, Timotheus Kapitel 3, die Verse 2 bis 5, also 1. Timotheus, ich glaube, den meisten von euch ist diese Stelle bekannt. 1. Timotheus Kapitel 3, die Verse 2 bis 5, die zitiert dann das Konzil, der Aufseher nun muss untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht. Also Mann einer Frau, dem eigenen Haus gut vorstehen. So sagt Paulus, der Aufseher nun muss, sagt Paulus. Und die andere Stelle ist Titus 1,6. Wenn jemand untadelig ist, Mann einer Frau, gläubige Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt oder aufsässig sind und so weiter. Also auch hier wird klar gesagt, wie der Aufseher sein soll. Im Dekret über Dienst und Leben der Priester, es wäre sehr interessant, das mal nachzulesen, die Texte des Zweiten Vatikanischen Konzils in Bezug auf den Dienst und das Leben der Priester. Da lesen wir, durch die Jungfräulichkeit und Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen werden die Priester in neuer und vorzüglicher Weise Christus geweiht. Das heißt mit anderen Worten, ein Normalgläubiger ist zwar Christus geweiht, aber er gehört nicht ganz Christus an, kann es auch nie werden. Wer gehört ganz Christus an? Das sind alle Kleriker. Kleriker sind alle geweihten Männer. Sie sind zwischen Gott und den Menschen. Nein, sie sind nicht zwischen Gott und den Menschen, sondern sie sind wie Gott, gell? Die Priester. Und darum ist jeder Laie von ihnen abhängig. Und nur über sie und durch die Sakramente kann er irgendwann dann mit Gott in Verbindung kommen nach dem Tod. Er muss zuerst noch durchs Fegefeuer. Versteht ihr, das sind dogmatische Aussagen. Werden die Priester in neuer und vorzüglicher Weise Christus geweiht. Also es gibt, wenn ich an Jesus glaube, so bin ich noch kein Christ nach katholischer Lehre. Obwohl Gott sagt, wer an mich glaubt, hat das Leben nach katholischer Kirche. Nein, das ist falsch. Sondern es muss zuerst die Mittelsperson, die gleichsam Gott vertritt, herkommen, der Priester. Und da sehen wir, dass wir es hier mit einem völlig anderen Evangelium zu tun haben. Gut, da gibt es aber Dutzende von Dogmen, die das ja dann bestätigen. Das ist ja nicht die Frage. Es ist natürlich die Frage angebracht, warum hat dann Jesus Christus nicht gleich ledige Männer in die Nachfolge genommen? Ein Katholik hat eine Frage gestellt an die Schweizerische Katholische Wochenzeitung und hat gesagt, aber der Herr hat doch sozusagen fast alles Männer ausgewählt, die verheiratet waren. Und dann schreibt der Theologe, der Priester, Sie lesen falsch, alle Jünger waren unverheiratet. Wenn man die Bibel mit den Augen des Glaubens liest, sagt er, dann sieht man, dass keiner verheiratet war. Und da der Katholik die Bibel ja nicht liest, wenn der Priester sagt, da man sie, er hat sie also gelesen, das war jetzt noch vor kurzem, einige Jahre her. Versteht ihr? Und dann glauben das die Katholiken, schlucken das und sagen, ja, wenn der Priester das sagt, ja, dann, der kann ja nicht irren in solchen Dingen, dann ist das so. Nur ein kleines Beispiel, wie man mit diesen Dingen umgeht. Paulus schreibt zum Beispiel den Korinthern in Kapitel 9, Vers 5, haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas. Und ich habe hier einen Brief mitgebracht, da hat wiederum einer gefragt, in der Schweizerischen Katholischen Wochenzeitung, aber die Apostel waren doch verheiratet, die hatten doch Frauen. Und dann gibt ein anderer Priester Antwort und sagt, ja nein. Und dann weist er auf die Stelle 1 Korinther 9,5. Und dann dreht der Priester die Stelle um und sagt, ja, Es heißt doch ausdrücklich, haben wir etwa kein Recht, eine Frau als Schwester mitzunehmen. Er dreht das Ganze um. Dabei heißt es doch wirklich auch im Urtext, eine Schwester als Frau mitzunehmen. Und so werden die Katholiken dauernd für dumm verkauft und sie glauben denen. Gell? Versteht ihr? Ich will nicht damit sagen, dass diese Menschen blöd sind, aber sie wurden ja so gelehrt, man muss das glauben, was der Priester sagt, denn das kommt über den Papst aus dem Munde Gottes. Und da gab es keine Zweifel. Ich habe das auch so geglaubt. Ich habe tatsächlich, bis ich Priester war und Dinge erlebte, alles geglaubt. Man mag darüber lachen. Aber wenn man von Kindsbeinen an so erzogen wird, das ist wie eine Hirnwäsche. Versteht ihr, da kommt man nur nicht auf den Gedanken. Und wenn die ganze Welt das Gegenteil sagt, Nein, das sind nur Hetzen. Das ist Hetzkampagne gegen den Papst. Hetzkampagne, gell? Das sind Abgefallene. Und dann hört man auf die nicht. Statt dass man mal die Bibel nimmt und dann prüft. Aber selbst dann ist man unsicher. Da könnte die Bibel das Gegenteil sagen. Ja, die Bibel könnte auch gefälscht sein. Und wer weiß, wer sie geschrieben hat. Da spürt ihr ein bisschen, wie sehr das eben in den meisten Katholiken sitzt. Und die meisten interessiert ja das auch gar nicht, was da stimmt und nicht stimmt. Sie machen ihre nötigsten Dinge, damit sie, wenn sie sterben, doch hinter die Himmelstür noch reinkommen. Das ist ja das von vielen Millionen das Hauptziel. Aber uns geht es um jene, die aufrichtig sind, aufrichtige Katholiken. Und das tut uns weh, dass man die so betrügen kann. Und ich denke, da kann der Herr nicht einfach vorbeischauen. Petrus hatte ja eine Schwiegermutter, die krank war. Und ihr wisst ja alle, als sie krank waren, hat Petrus nicht gedacht, gut, dass sie bald stirbt, dann habe ich Ruhe von all dem Zeug, dem irdischen Plunder. Es reut mich sowieso, dass ich geheiratet habe, da ich ja jetzt ehelos lebe. Nein, er holt den Herrn, damit er doch seine Schwiegermutter heilt. Ja, nach katholischem Denken und mönchischem Denken hätte Petrus seine Frau nicht mehr anschauen dürfen. Also er hätte immer auf den Boden schauen müssen, als er den Jesus holte, um die Schwiegermutter zu heilen. Das ist das Mönchsdenken. Du darfst, sobald du die Gelübde gemacht hast, keiner Frau mehr eigentlich, vor allem in den geschlossenen Klöstern, ist das heute noch so, du darfst nie mehr eine Frau anschauen, dann kommen sie auch nie mehr heraus. Die bleiben ein Leben lang in den geschlossenen Klöstern, weil die Frau das Sinnbild des Teufels ist. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Ja, für Paulus empfiehlt die Ehelosigkeit. Gell? Wenn wir lesen im 1. Korintherbrief 7,7, im 1. Korintherbrief Kapitel 7, da sagt er, ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich, doch jeder hat seine Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Also er sagt, ich wünsche, gell? Aber er sagt nicht, ihr müsst, sondern er spricht von den Gaben. Der eine, doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Jetzt müsste Paulus, wäre er katholisch gewesen, hätte er gesagt, nichts da. Alle, die dienen in der Gemeinde, müssen ehelos sein. Davon ist nichts die Rede. Er sagt auch, heiratest du, aber so sündigst du nicht. Im 1. Korinther Kapitel 7, 25 und folgende, da spricht er ja auch über die Ehe, was die Frage der Ehe angeht. Zum Beispiel im Vers 26, ich meine nun, dass dies um der gegenwärtigen Not willen gut ist. Paulus sah die große Not der damaligen Welt und die baldige Wiederkunft des Herrn. Er war in dieser Erwartung, der Herr kommt gleich wieder. Und darum sagt er, um dieser Not willen ist es gut, dass es für einen Menschen gut ist, so zu sein, das heißt unverheiratet. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Also er sagt, er müsste jetzt sagen, bist du an eine Frau gebunden, du wirst wirklich dem Herrn gehören. Dann sag dich von ihr los, so schnell wie möglich, denn sie ist dir ein Hindernis. Das sagen dann später die Theologen. Bist du an eine Frau gebunden, so suche nicht loszuwerden. Bist du frei von einer Frau, so suche keine. Wenn du aber doch heiratest, so sündigst du nicht. Und wenn die Jungfrau heiratet, so sündigt sie nicht. Also Es ist völlig normal, freigestellt, kein Zwang da. Das sind mal einige Stellen. Ich denke, das genügt. Wir könnten vielleicht noch aus dem Alten Testament, aus den ersten Seiten des Buches, eine Stelle lesen, die uns auch noch hilft diesbezüglich. Im 1. Mose, Buch Kapitel 2, Vers 18, und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wie wunderbar. Wisst ihr, Gott hat es schon wunderbar gemacht. Da können wir nur dankbar sein. Und dann heißt es im Vers 21, da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau. Und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Welch eine Stütze die Frau, dass der Mann sich an ihr anhängen darf, gell? So wie ein Anhänger. Gut, also wir sehen, die Frau hat eine ganz wichtige Aufgabe. Eine ganz wichtige Aufgabe. Im Alten Testament, die Priester und Propheten im Alten Testament waren sozusagen ausnahmslos verheiratet. Gell? Denn es war für die damalige Zeit sowieso allgemein eher eine Schande, keine Kinder zu haben. Und darum heiratete man. So wurde das, wir sind froh, dass es heute nicht mehr so gesehen wird. Gell? Da sind wir ja sehr dankbar. Denn die Wissenschaftler sagen ja voraus, dass in ein paar Jahrzehnten 50% aller Männer dieser Erde keine Kinder mehr zeugen können. Weil durch die Verseuchung der Wasser und durch die Rückstände der Antibabypille und all diese Verhütungsmittel, die nicht abgebaut werden im Wasser und die dann über das Trinkwasser wieder in den Frauenleib kommen, die Söhne erwarten, werden, ich sag mal, diese Funktionen, die die Spermien bilden, abgetötet, weil diese Östrogene, oder wie man sagt, sind ja darauf abgezielt, Leben zu töten. Und ich habe jetzt da einen Bericht gelesen, schon vor 2 Jahren, von einem Weltexpertenteam von Ärzten, die davor warnen und sagen, dass wir bald eintreten, dass 50% aller Männer und viele Dutzend Prozent werden entstellte Geschlechtsorgane haben, sodass viele Operationen nötig sein werden. Das sagen die voraus. Und wenn wir die Offenbarung lesen von den Zornschalen und wenn wir die Zukunft sehen, müssen wir sagen, stimmt überein, so wird es kommen, so muss es auch kommen. Gut, also das nur in Klammer. Nun zur Geschichte des Pflichtzölibats, bevor wir dann auch die Beziehungen zur Himmelskönigin in Betracht ziehen. Auf der Bischofssynode von Elvira, Spanien, im Jahre 306, wurde das erste Mal die Ehelosigkeit offiziell als Pflicht auferlegt. Und das Dogma damals hieß, im Kanon 33, oder ich muss das Ganze lesen, es wurde beschlossen, den Bischöfen, Priestern und Diakonen sowie allen Klerikern, die den Dienst versehen, folgendes Verbot aufzulegen. Sie sollen sich von ihren Ehefrauen enthalten und keine Kinder zeugen. Jeder aber, der es tut, soll aus der Ehrenstellung des Klerikers verjagt werden. Wir müssen bedenken, zu der Zeit waren die Kleriker bereits die vornehmsten Leute und alle hatten Familien. Und nun hat diese Synode beschlossen, dass die Ehemänner vom Tag an mit ihren Frauen keine Beziehung mehr haben dürfen. Und wehe dem, der ein Kind zeugte, dessen Frau schwanger wurde, musste angezeigt werden und ein solcher Priester wurde aus der Stadt und dem Dorf vertrieben. Und so was geschah, viele Priester wurden zu Kindsmördern. Also wenn dann die Frauen schwanger wurden, wurden die Kinder dann abgetrieben durch irgendwelche Methoden, damit sie ihre Stellung und ihre Existenz und ihr Ansehen wahren konnten. Also da setzt eine fürchterliche Sache ein, die bis zu dieser Stunde anhält. Wir wissen, dass niemand mehr Kinder umgebracht hat als der katholische Klerus, vor allem die geschlossenen Klöster, vor allem in Südamerika. Bis in die 60er Jahre hat man diese Kalkgruben, dort wurden ja die Kinder, die die Nonnen jeweils geboren hatten, hineingeworfen, damit sie ja schnell dann auch aufgelöst würden. Die Nonne, die jetzt das Zeugnis gibt aus Südamerika, die war Krankenschwester und sie berichtet, wie sie dauernd so früh geboren, weil man den Nonnen auf den Bauch trampelte, solche Geschöpfe helfen musste bei der Notgeburt und was sie da miterleben. Die konnte dann aber flüchten mit Beinbruch und weiß ich was und gibt nun Zeugnis über diese Gräueltaten, die bis jetzt hinein, vor allem in Südamerika, noch Gültigkeit haben. Ihr Lieben, das sind keine Unwahrheiten. Vom Jahre 306 an kann man sagen, bricht ein Elend über die Menschen dieser Erde herein, das bis heute nicht aufgehört hat. Und das sind erschütternde Sachen. Wenn wir wüssten, wenn wir alles wüssten, wir wären entsetzt, wir würden grau werden. Das Konzil von Nicäa beschließt im Jahre 325, dass kein Mann nach der Priesterweihe heiraten darf. Sie durften heiraten vor der Priesterweihe, aber nach der Priesterweihe durfte keiner mehr heiraten. Und nach der Priesterweihe war es verpönt. Der oberste Klerus machte solche Priester verächtlich, wenn sie nach der Priesterweihe noch Beziehungen pflegten zu ihren Frauen, also wenn sie schwanger wurden. Darum auch hier wieder, das geht weiter. Basilius der Große im 4. Jahrhundert prägt dann die sogenannten dreifachen Gelübde, die bei der Weihe abgelegt werden, die heute noch genauso gültig sind, nämlich absolute Armut, absolute Keuschheit, absoluter Gehorsam dem Papst gegenüber. Was war geschehen? In dieser Zeit stiegen die Bischöfe, vor allem der Bischof von Rom, zu großem Machtansehen auf, wollte Macht, Geld. Und wir haben gehört, in diesen Tagen beanspruchte auch den Globus für sich, weil er sagte, ich bin Christus. Und um den ganzen Reichtum zu haben, durften die Priester keine Kinder mehr haben. Denn wenn ein Priester dann starb, fiel das Erbe dem Vatikan zu. Ja, Papst Leo der Erste, der sogenannte erste Papst eigentlich im 5. Jahrhundert, 444 bis 461, er wird als erster als Papst bezeichnet. Er verbietet den Priestern die Ehe und die Ehelosigkeit wird zum festen Gesetz gemacht. Dann im 5. Jahrhundert wird die Tonsur eingeführt. Die wird vom Isis-Kult, vom ägyptischen Isis-Kult übernommen. Wir kommen darauf noch zu sprechen, dass dem Priester hier oben die Haare ausgeschnitten werden. Das wurden den Isis-Priestern, wurde dieser Ritus vollzogen. Damit wurde gesagt, dass sie nun der Mutter Gottes gehören, der Himmelskönigin. Bis in unsere Tage hinein wurden den Mönchen und den Priestern hier die Haare ausgeschnitten, die Tonsur. Wir haben das noch gesehen. Jetzt macht man das nicht mehr. Ich weiß nicht, vielleicht in den geschlossenen Klöstern. Papst Sirikus im Jahre 385, wenn ich noch etwas zurückgehe gerade, verbietet ebenfalls die Beziehungen zu den Frauen. Versteht ihr, immer wieder in gewissen Erdteilen ist die Priesterschaft wieder zurückgefallen in die Ehe. Und dann hat wieder mal der Papst durchgegriffen. Im Jahre 530 verbietet der römische Staat, der Bischof von Rom hat dann den Staat um Hilfe gebeten, zu schauen, dass die Priester ehelos bleiben. Von da an wird der Staat quasi von den Bischöfen von Rom, man kann sagen, missbraucht, um das, was der Papst nicht selber ausführen will, dass die weltliche Hand das dann ausführt. Eheschließungen nach der Priesterweihe sind wiederum verboten. Dann Benedikt der VIII. Im Jahre 1023 predigt massiv gegen den Klerus, denn fast alle Priester durften zu der Zeit ja nicht mehr heiraten, aber alle hatten ihre Frauen. Sie lebten im Konkubinat. Und weil sie nicht eine Frau hatten, hatten die meisten mehrere Frauen. Das ist ähnlich wie in Afrika heute noch. Mein Onkel war viele Jahre bischöflicher Kanzler in Bulawayo, in Simbabwe, im früheren Rhodesien. Und er hat mir oft gesagt, als Kanzler, der Kanzler ist ja der, bei dem mir alles durch die Hände geht. Gell? Und er hat mir gesagt, die Europäer sind die dümmsten Leute der Welt. Denn sie füttern unseren Klerus in Afrika, denn für einen Afrikaner ist es eine Schande, ehelos zu sein. Und so hat jeder Priester sogar drei, vier Frauen irgendwo im Busch. Und das sind die angesehensten Herren. Und die Europäer füttern sie. Gell? Der hat mir das oft gesagt, eben tragisch die ganze Sache. Papst Gregor der VII., der Große, 1074, der als erster die Kaiser besiegt hatte, mit dem Vers, was du binden wirst im Himmel, wird auch im Himmel gebunden sein. Er predigt auch wiederum massiv gegen den Klerus und gegen das Konkubinat und gebietet, dass alle Priester, die verheiratet sind oder die Kinder haben, oder Frauen, dass man sie in die Wüste schickt. Und das Volk erhebt sich gegen solche Priester. Also der Druck war mächtig. Es heißt, schon in der ersten Fastensynode 1074 erklärte er, verheiratete Priester ihrer Würde verlustig und forderte die Laien auf, die kirchlichen Verrichtungen solcher Geistlichen zu meiden. So hatte ja der Papst auch gegen Heinrich IV. Agiert. Er hat das Volk gegen den Kaiser aufgewiegelt und das Volk der Treue dem Kaiser gegenüber entbunden. Und das Volk glaubte, wenn der Papst das tut, dann tut es Gott im Himmel. Und so hat es das Volk gemacht, aus Angst. Und der Kaiser war ohne Volk. Und dann ging er, der sogenannte Ganossa-Gang, zu diesem Papst Gregor VII. Ist dabei fast umgekommen, fast erfroren. Aber als er ihn rehabilitiert hatte, hatte sich dann Heinrich gewehrt und hatte später auf einer Synode in Deutschland diesseits der Alpen den Bischöfen, dann den Papst bedrängt. Das Laterankonzil Papst Calixtus II. Im 12. Jahrhundert 1124 sagt, alle Kleriker-Ehen müssen für ungültig erklärt werden, die Männer im kirchlichen Dienst müssen ihre Frauen und Kinder wegschicken. Wir müssen immer die Tragödien vor Augen halten, die damit verbunden waren, vor allem für Frauen und Kinder. Das zweite Laterankonzil unter Papst Alexander II. Lehrt, Priester, Diakonen, Subdiakone, die bereits verheiratet sind, haben kein Recht auf höhere Weihen, wenn sie ihre Ehe nicht aufgeben, indem sie Frau und Kinder wegschicken. Das ist natürlich furchtbar, frommer Terror, denn jeder Priester hoffte aufzusteigen, Bischof zu werden oder immerhin eine höhere Position, denn es gab ja viele Ämter und Titel. Und keiner wollte einfacher Priester sein. Damals war das so wie in der Welt. Und nun sagt der Papst, wenn jemand höher steigen will, muss er zuerst die Frau wegschicken und die Kinder. Und vielen Priestern war das Recht, wenn sie die Frau und die Kinder in die Wüste schicken konnten, dann konnten sie frei ein neues Leben aufbauen. Thomas von Aquin und Bellarmin gaben zu, dass das Zölibat oder der Zölibat keine Wurzeln im Evangelium hat. Es gab immer wieder solche, die sachte gegen den Papst vorgingen und belegten, es gibt dieses Gebot eigentlich nicht von der Schrift. Und darum haben immer wieder Priester geheiratet, weil sie wussten, das gibt es gar nicht. Man muss bedenken, dass über Jahrhunderte auch viele Priester keine Bibel gesehen haben, bis zur Reformation. Ich erinnere mich aus dem Leben von Thomas Platter von Grächen, diesem Reformator, Walliser Reformator, der in Zürich Zwinglich gehört hatte. Er kam dann zurück ins Wallis und das Wallis zog die Soldaten zusammen, um gegen die Protestanten in den Krieg zu ziehen. Und hat Thomas Platter seinem Onkel, der Pfarrer von Vispar, gesagt, mach das ja nicht, du ziehst gegen Gottesdiener. Und da hat der Pfarrer gesagt, nein, gegen die Schändlichen, die Irrlehren verbreiten, abgefallen sind. Diese Lügner und Gottesleugner. Und hat ihm Thomas gesagt, nein, das Gegenteil ist der Fall. Und nimmt seine Bibel heraus. Und noch nie hat dieser Pfarrer, der Sommermatter, eine Bibel gesehen. Und er hat ihm vorgelesen, nächtelang die Bibel erklärt. Und da war dieser Dekan so erschüttert. Und dann haben sie die Walliser Soldaten im letzten Moment zurückbehalten. Gingen dann nicht in den Krieg gegen die Zwinglianer. Also wir sehen, die Priester kannten die Bibel nicht. Und so waren sie gleich zu manipulieren von Rom her. Es muss hier in Klammer gesagt werden, dass alle Historiker und auch Theologen bezeugen einmütig, vom 5. Jahrhundert an entsteht unter dem Papsttum eine Organisation, ein Gebilde, das sich nicht auf das Evangelium berufen kann, nicht auf Christus. Und ich denke, wir sollten das nicht vergessen. Vom 5. Jahrhundert an entsteht ein religiöses Gebilde, das nichts mit Christus und dem Evangelium gemein hat, in seinem Wesen. Und das bestätigen ja auch die Dogmen. Es ist sehr leicht, wenn man Neuneros, die Dogmen der Kirche, die Lehrentscheidungen Roms und das liest, sieht man sofort, das ist ein anderer Geist. aber benutzt das Evangelium oder Teile davon oder Christus, um die Menschen irre zu führen. Gut, Innozenz der Achte im Jahre 1481 bis 1492 war er Papst, anerkennt als erster Papst seine unehelichen Kinder und veranstaltet für sie Hochzeitsfeiern im Vatikan und sucht für seine Töchter die besten Fürsten in der Welt aus und für seine Söhne die besten Prinzessinnen. Und das geht dann weiter, bis Luther kommt und das ganze Elend sieht. Und dann greift Luther ganz mächtig ein. Und da sind wir dankbar, dass dieser Mann den Mut hatte, mal wirklich, man kann sagen, Ribes und Stiebes aufzuräumen. Luther hat geheiratet, Zwingli hat auch geheiratet. In der sogenannten Weltwoche war ein Artikel drin, die Pfaffen sollen ihre Geliebten heiraten, hat Zwingli gesagt. Und hat dann als Vorbild selber in Zürich geheiratet. Die Stadtbehörde hat ihn fast umgebracht. Die waren noch nicht ganz reformiert. Aber Zwingli hat gesagt, so jetzt auf Biegen und Brechen, wenn es mir meinen Kragen kostet, jetzt wird geheiratet, damit endlich die anderen auch folgen. Und er hat es dann getan. Ja, die Reformation hat den Kampf ausgelöst. Und ihr Lieben, wenn wir das tiefer betrachten, merken wir, es geht wirklich um Himmel und Hölle. Es ging um einen harten Kampf, um einen ganz harten Kampf. Das Konzil von Trient hat dann gegen die Reformatoren erklärt, dass die Ehelosigkeit und die Jungfräulichkeit höherwertig sind als die Ehe. Dass die Ehe im Grunde genommen etwas Schlechtes ist. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die Pfarrer waren überall, saßen die in Beichtstühlen. Und die verheirateten Männer und Frauen mussten denen alles erzählen. Und es ging immer nur um dieses eine Gebot. Wie ist eure Beziehung? Wie lebt ihr intim? Erzählt. Bis zu meiner Zeit, ich habe von den älteren Leuten im Beichtstuhl von Zermatt sozusagen immer nur das gehört. Ich musste manchmal mir die Ohren zuhalten und habe wieder die Hand, ob der andere noch spricht, dann habe ich wieder zugehalten, um das ganze Zeugnis zu hören. Bis in die Details, so waren die gelehrt worden. Und dadurch, ihr Lieben, glaubt mir, sind die Priester zu richtigen Lustmolchen geworden im Laufe der Zeit. Innozenz der Dritte hat im 12. Jahrhundert die Beichte eingeführt, die Ohrenbeichte, als Agentennetz. Und von da an mussten alle Priester in den Städten und Dörfern, die Kardinäle, Bischöfe und was immer es war, sie konnten damit Spionage üben, das heißt, sie wussten genau, was die weltliche Behörde denkt und was sie vorhaben, weil jeder war gezwungen zu beichten. Im neuen Kirchenrecht ist das enthalten, einmal im Jahr muss jeder Katholik beichten gehen. Und unter Umständen kann eben der Dekan oder der Bischof oder der Priester Notizen machen. Und jeder Bischof hat in seiner Kanzlei einen Schrank mit sämtlichen Daten über jede führende Person. Und der Schlüssel zu diesem Schrank hat nur der Bischof und eine unbekannte Person. Und da hat auch die weltliche Behörde kein Recht, diesen Schrank zu öffnen. Als ich rausgeschmissen wurde, verlangte der Bürgermeister von Grächen, er war Jurist, er wollte Einsicht haben in diese Sachen. Es war unmöglich. Es gibt nichts vom Recht her, das es erlaubt. Es gibt kein Gesetz, keine Möglichkeit, einen solchen Tresor des bischöflichen Ordinariats zugänglich zu machen. Nun, die Reformation hat natürlich unwahrscheinliche Türen geöffnet. Im 16. Jahrhundert, im Jahre 1570, hat zum Beispiel der Papst den Kardinal von Mailand, Karl Borromäus ist ein großer Heiliger in der katholischen Kirche, hat ihn in die Schweiz gesandt, um zu schauen, wie nun die Protestanten und Katholiken zusammenleben. Es war ja 50% der Schweiz war dann katholisch, 50% protestantisch. Leider hatte Zwingli allein Krieg geführt, damals leider das überhaupt ja natürlich schlimm, dass er Krieg führte, aber ging allein in den Krieg gegen die Innerschweizer Kantone, ohne die Berner zu Hilfe zu rufen. Und dann haben die Katholiken gesiegt und haben den Zwingli vier geteilt und verbrannt und haben St. Gallen wieder rekatholisiert. Und das gab dann 50-50%. Hätte Zwingli das so nicht gemacht, wäre die Schweiz wahrscheinlich 100% evangelisch geworden. Heute ist sie wieder fast 60% katholisch, 40%. Ja, also man kann sagen, vielleicht 30% überhaupt nichts oder vielleicht 50% nichts. Gut, damals kam dieser Kardinal in die Schweiz und musste schauen, wie die leben. Und da sagt er unter anderem in seinem Protokoll, heißt es, er rühmt vor allem ihre Frömmigkeit, also die der Katholiken in der Kirche, er rühmt vor allem ihre Frömmigkeit in der Kirche, das kann man auch verstehen, wie man will, ihre Frömmigkeit in der Kirche und den Hass gegen die Protestanten. Also das rühmt er, den Hass, gell? Und sagt, bemerkenswert ist die Ehrfurcht und Andacht, womit sie in die Kirchen gehen und stehen. Sie hegen einen besonderen Eifer für das Bekenntnis des katholischen Glaubens und offene Feindschaft gegen die Ketzer, wiewohl sie mit ihnen in weltlichen Dingen verbündet sind, doch solche Gesinnung an den Tag legen, dass sie, wofern die geringste Unterstützung von katholischen Fürsten erhielten, keine Gründe auszuschlagen. Aber Zürich, Bern, Genf waren ja alle protestantisch geworden, auch Basel, und so hatten sie nicht den Mut, loszuschlagen. Aber sie warteten immer auf ein Zeichen des Papstes und sie wären losgefahren. Es ist nur interessant, wenn wir diese Berichte nachlesen, wie das damals war. Und dann schreibt er eben, dass die Schweizer, er sagt, dass sie sehr große Wucherer sind. Der Wucher ist so häufig unter ihnen, dass sie darin nicht einmal eine Sünde sehen. Das wird wohl heute auch noch so sein, denke ich. Sie verbringen den größten Teil der Zeit mit Essen und Trinken. Also ich muss natürlich sagen, das war alles, gehörte noch nicht dazu. Das kam erst 1815 zur Schweiz. Ein bisschen Humor, das geht noch, gell? Und dann sagt er weiter, sie verbringen den größten Teil der Zeit mit Essen und Trinken, wie es denn bei dieser Nation Brauch ist. 2 und 3 Stunden jedes Mal bei der Tafel zu sitzen. Und dann sagt er etwas, das Leben der Priester ist unehrbar und anstoßerregend, weil, ganz wenige ausgenommen, sie die Konkubine öffentlich im Haus halten. Also schon eigenartig. Also das war für ihn schon eine Sache. Er gibt damit ein Zeugnis, dass sozusagen alle Priester ihre Freundin, versteht ihr, durften ja nicht heiraten, aber ihre Freundin, ihre Konkubine im Haus hatten. Ute Ranke Heinemann ist euch vielleicht bekannt, die evangelische Theologin, die dann katholisch geworden ist und ist nicht lange, nachdem sie katholisch war, sie hat gemeint, sie könnte den Papst korrigieren, wurde sie gleich abgesetzt. Die Ärmste, tat mir auch leid, aber sie hat eine ganz falsche Vorstellung von der katholischen Kirche als evangelische Theologin und hat gemeint, sie könnte jetzt die katholische Kirche reformieren. Aber da kam sie gleich an eine harte Adresse. Und sie schreibt in ihrem Buch Eunuchen für Gottes Reich, das ist übrigens ein interessantes Buch, Eunuchen für Gottes Reich, also entmannte Männer für Gottes Reich, Übertretungen des Zölibats wurden häufig mit Geldstrafen belegt. Der Bischof von Konstanz, Hugo von Landenberg, bezog, wie seine protestantischen Gegner behaupteten, 1521 für sein Bistum, für die jährlich etwa 1500 zur Welt kommenden Pfaffenkinder an die 6000 Gulden Strafgelder. Ja, wie viel mag das heute sein? Auf jeden Fall eine gehörige Summe. Und so spielte die Frage der Priesterehe für die Ausbreitung der Reformation Luthers eine nicht geringe Rolle. Viele wurden protestantisch aus Sparsamkeit. Ja, es sind nicht alle Priester, die dann Pastoren wurden, aus Liebe zu Jesus, sondern aus Liebe zum Lazarus, das heißt eben zum Geldbeutel, evangelisch geworden. Er sagt, wie zum Beispiel der katholische Pfarrer Samuel Frick aus Mayenfeld, der 1515 bis 1521 für seine 7 Kinder immer pünktlich seine Gebühren an den Bischof zahlte, bis er evangelisch wurde. Ja, gut, es gäbe jetzt da noch vieles zu sagen. Die Französische Revolution hat dann 1791 erklärt, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben und dass alle Nonnen die Klöster verlassen sollen, alle Mönche und heiraten sollen. Denn das gehöre ihnen als Recht zu. Der französische Bischof Talleyrand ging dann mit gutem Beispiel voran und ließ sich trauen. Aber schon hatte Papst Pius VII. Napoleon eingefangen, Napoleon und mit ihm ein Konkordat gemacht, dass der Zölibat wieder eingeführt werden musste. Der Papst hat damit viel Geld und Ansehen bekommen als Gegenleistung und Napoleon weiß ich was. Gut, Das waren mal einige Gedanken zur Geschichte des Pflichtzölibats. Die Weltbischofssynode in Rom 1919 hat sich mit dem Zölibat befasst und es wurde neu bekräftigt. Und immer wieder werden Synoden einberufen, um den Pflichtzölibat neu zu bekräftigen und zu sagen, dass es eben zum Klerikerstand gehört und eine besondere Ehre für Gott ist. Unter allen Kirchen ist die katholische Kirche, die das schönste Charisma empfangen hat, nämlich der Ehelosigkeit. Das betont auch der jetzige Papst. Da keine Kirche kann sich dessen rühmen, nur die katholische. Kanon 277, Paragraph 1, hält fest vom neuen Kirchenrecht, die Kleriker sind gehalten, vollkommen und immerwährend Enthaltsamkeit um des Himmelreiches willen zu wahren. Deshalb sind sie zum Zölibat verpflichtet. Und Papst Paul VI. Betete zu Maria, dass sie allen helfen möge, ihrem Beispiel folgend, ehelos und keusch zu bleiben. In der letzten Zeit, ihr Lieben, häufen sich die Meldungen über Priester, die sich an Kindern vergehen. In Deutschland schätzt man, dass 60% aller Priester eine geheime Beziehung mit Frauen haben, dass 30% homosexuelle Beziehungen haben und dass viele einen neurotischen Zwangscharakter haben und sich eben zur Misshandlung von Kindern genötigt fühlen. In der Schweiz hat jetzt gerade ein Skandal gleichsam um sich gegriffen, ein Theologe packt aus. Und da heißt es, dass die Hälfte, 50% aller Studierenden, aller Priester, Amtskandidaten in den Schweizer Fakultäten, 50% sind homosexuell und haben homosexuelle Beziehungen. Und man stellt fest, dass die theologischen Fakultäten Anziehungspunkte sind für Homosexuelle, weil wenn sie Priester werden, sie brauchen keine Frau, dann können sie ihre Neigung ausüben, ohne dass sie gleich ertappt werden. Und man rechnet, dass in den nächsten Jahren der Zulauf zu den Priesterfakultäten wachsen wird, weil die Burschen immer homosexueller werden, immer mehr, immer rasanter. Manche führen das auf die Ernährung zurück, auf die Chemikalien und vieles, was mitwirkt, dass die Männer immer fraulicher werden und die Frauen immer männlicher, dass das auch mit den Hormonen zu tun hat und so weiter. Es heißt, zum Beispiel hat man jetzt in der Schweiz eine Umfrage gemacht und von 10 Schweizern sind 9 dafür, dass der Zölibat schnell aufgehoben wird, damit wieder Ruhe und Ordnung einkehrt. Also in der letzten Zeit, es tut mir manchmal weh, es tut einem weh, immer wieder bringt die Presse jetzt Sachen, die ganze Sache mit dem Bischof von Basel, der Bischof Hansjörg war wirklich ein feiner Mann. Wir haben noch zusammen studiert und ich habe mich immer gefragt, er wurde Bischof, war ein feiner Bischof, ein Belesener und auch schriftorientiert zum Teil. Und dann kam es, dass seine Freundin schwanger wurde. Er stammt aus einer angesehenen Familie von Luzern und er hatte den Mut, und das glaube ich, dass dieser Hansjörg Vogel, der war wirklich so, er hatte den Mut, an die Öffentlichkeit zu treten, und das Bistum Basel zählt über 1 Million Katholiken, und hatte den Mut, an die Öffentlichkeit zu treten und zu sagen, ich habe eine Freundin und sie ist schwanger. Und jetzt hätten die Katholiken von Basel, all die Theologen vom Luzerner Seminar aufstehen müssen und sagen, wir behalten dich als Bischof, heirate jetzt anständig, wie es sich gehört, und wir behalten dich als Bischof. Aber sie haben nicht den Mut gehabt, nicht ein Theologe. Ich will euch damit sagen, da schreien sie ständig gegen die Aufhebung des Zölibats. Und jetzt wäre eine Möglichkeit gewesen, aber sie verstummten alle. Und da sehen wir die Bindung an Rom, die Angst vor Rom, die sitzt dem Klerus in den Gliedern. Solange sie in der Masse sind, bellen sie, aber wenn nun eine Möglichkeit da ist, verstummen sie. Und ihr Lieben, das zeigt uns, wir haben es hier nicht einfach mit Fleisch und Blut zu tun. Es geht hier um viel, viel mehr und das sollten wir nicht vergessen. Auch die ganze Sache mit dem Erzbischof und Kardinal Groer von Wien, das war ja auch eine dramatische Sache. Statt dass man sich der Tatsache stellt, er hatte ja homosexuelle Praktiken gepflegt, Die kamen dann an den Tag. Was hat man gemacht? Der Papst hat ihn in ein Frauenkloster versenkt. Man hört nichts mehr. Um dem Ganzen ein Ende zu setzen. Oder solche Titel wie Walliser Dom, Herr missbraucht Kinder. Dauernd kommen solche Sachen. In Kanada gab es eine ganze Crew, eine Mafia von Priestern, die hunderte von Kindern sexuell missbraucht haben. Eine homosexuell sadistische Gruppe von Priestern, die wurde aufgedeckt. Es war ein furchtbarer Skandal. In Amerika, in Irland, ist ein Bischof verstorben, ist herausgekommen, dass er Kinder hatte. Und das hat jetzt eine große Diskussion ausgelöst. Ein Priester ist gestorben, der in den öffentlichen Medien immer wieder die Familie propagiert hat. Jetzt ist herausgekommen, dass er Kinder hatte. In Amerika muss die Kirche, muss der Vatikan 117 Millionen Dollar an den Staat, an Texas, bezahlen, weil der Vatikan solche, die Kinder misshandelten, deckte. Versteht ihr? Und bis das Ganze dann doch aufflog und nun hat das Gericht, und das ist das erste Mal in der Geschichte, dass der Vatikan bezahlen muss. Ich meine, hier in Deutschland ist es auch bekannt, in der Schweiz überall, jedes Bischofsordinariat bezahlt pro Jahr so viele Millionen an Frauen, die Kinder von Priestern haben, damit sie schweigen, Schweigegeld. Und geben genug Geld, damit die Kinder auch studieren können. Also sie bekommen so viel, dass die Frauen gerne schweigen, verstehen wir. Das ist ja überall, das hat ja das deutsche Fernsehen auch öffentlich zugegeben, also die deutsche Bischofskonferenz. Gell? Also dabei dürfen wir nicht vergessen, parallel werden viele Kinder umgebracht. Gell? Das ist immer noch hoch im Kurs. Zum Beispiel Kardinal Groer, der sagte öffentlich, das kam ja auch in der ganzen Welt, sagte er, der Heilige Geist ist für mich Maria. Er war ein großer Marienverehrer, aber war homosexuell. Versteht ihr? Und jetzt kommt hier ein Phänomen an den Tag, wie man trifft vor allem bei homosexuellen Priestern eine abnorme Liebe zur Mutter Gottes, zu dieser Himmelskönigin. Das ist ein Phänomen, das auch kein Geheimnis mehr ist. Und Trevermann, ich weiß, da haben wir lange nicht das Heu auf der gleichen Bühne, aber er hat ein dickes Buch geschrieben, Die Kleriker. Kleriker, und in diesem Buch hat er wirklich, das muss man sagen, da hat er Fakten gebracht, Wahrheit gebracht, die kann man nicht leugnen. Und ich dachte mir, ich habe lange nach so etwas gesucht, er ist der erste Mann, er wurde ja auch exkommuniziert, ist ja klar, der es wagte, diese Dinge zu thematisieren und so wie sie sind, in einem Buch zu veröffentlichen. Wir wollen mal hineinblicken. Ich nehme das Geschichtsbuch von Heusi in die Hand. Denn es kann ja sein, von Heusi, dass jemand denkt, ja, das fantasiert da herum. Es ist kein Geheimnis für die großen Theologen, woher der katholische Zölibat und der katholische Marienkult kommt. Heusi sagt im Paragraph 27 unter Punkt 3, der Zölibat der Geistlichkeit wurzelt nicht in der Hochschätzung der Virginität, sondern in der aus dem Heidentum übernommenen Vorstellung, dass der Beischlaf kultisch unfähig mache. Versteht ihr, die Heiden im Isis-Kult, im Mithras-Kult, im Kybele-Kult, war man der Auffassung in der ganzen Antike, fast in allen Religionen, nur die Gebete eines solchen Priesters steigen zu Gott auf, der keine Frau berührt. Sobald ein Priester eine Frau berührt, verunreinigt er sich und seine Gebete gehen nur noch bis an die Decke, aber nicht weiter. Und so wurde diese Meinung immer mehr theologisch, philosophisch untermauert und zu einem System entwickelt. Wir lesen auch bei Heusi in Paragraph 4, Seite 18, er sagt hier, Annäherung der Religionen in den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeit haben sich die heidnischen Kulte einander immer mehr genähert. Weil durchs Römerreich kamen ja alle Kulte auch nach Rom, durch die Eroberung der verschiedenen Länder mit ihren Göttern, kamen die Götter auch mit nach Rom. Und es gab allmählich eine Vereinheitlichung, Vermischung dieser Götter in ein einiges Gebilde. Schließlich im 3. und 4. Jahrhundert stand das Heidentum dem Christentum als eine relative Einheit gegenüber und war weder in seiner Frömmigkeit noch in seiner Theologie vom Christentum sehr weit getrennt. Also das Heidentum hatte sich etabliert und wurde zu einer großen Konkurrenz für das Christentum, für die christliche Gemeinde. Und ja, wir können jetzt nicht alles lesen, aber ich lese mal in Bezug auf die Eunuchen, das heißt die Männer, die entmannt worden waren. Das hat es überall gegeben. Und da heißt es in den verschiedenen syrischen Kulten, in den Mysterien der Kybele und in denen des Mithras gab es sakrale Mahlzeiten. Sie dienten entweder der mystischen Verbrüderung, der Kultgenossenschaft, Sodalitium, oder zum Empfang übernatürlicher, göttlicher oder moralischer Kräfte. Und jetzt kommt ein Satz: Syrische Priester glaubten durch den Genuss von Fischen, die der Atargatis heilig waren, das Fleisch der Gottheit zu genießen. Später kommt das zurück, im 4. 5. Jahrhundert, allmählich in die katholische Kirche rein. Nämlich, ihr seht heute noch den Papst und die Bischöfe, wenn sie eine Amtshandlung vollziehen oder wenn eine Synode eröffnet wird, dann seht ihr alle mit der Mitra auf dem Kopf. Das ist das Fischmaul. Das ist ein Überbleibsel von dieser heidnischen Priesterschaft, die glaubten im Genuss von Fischen eine besondere Begnadigung, Befähigung zu empfangen, um mit Gott eins zu werden. Darum diese Fischmäuler, die nach oben schauen. Das ist ein Überbleibsel von dort. Und darum auch die Eucharistie als Speise, die Unsterblichkeit vermittelt. Aber nur der Priester kann das machen. Das haben wir hier auch schon gesagt. Wenn er die Hände ausbreitet und das Kreuzzeichen macht, steigt Gott durch die Vollmacht des Priesters, ob Gott will oder nicht. Gott hat keine Wahl. Er muss da hinein und dann sagt ja der Priester, wer von diesem Brote isst, der hat ewiges Leben. Und so muss jeder Katholik immer wieder von diesem Brote essen, damit, wenn er stirbt, wie auf Fegefeuer, irgendwann in den Himmel kommt. Versteht ihr? Also es ist nicht die Beziehung zu Christus, wie das die Apostel gelehrt haben, sondern das Essen von etwas, was ein Magier macht. Und ihr kennt vielleicht die Definition der Sakramente, und das ist pure Mithraskult oder einer dieser antiken Kulte. Und ja, es wird dann auch von den sogenannten Taurabolien gesprochen. Was heißt das? In der Antike, in der vorchristlichen Zeit, vor allem im Kybele-Kult, war es üblich, dass einer, der zum Priestertum oder zu priesterlichen Funktionen berufen war und dazu befähigt wurde, er musste mit Blut überschüttet werden. Und vor allem im Kybele-Kult war dies ausgeprägt. Und dieser Kult kommt nachher zurück in die katholische Kirche rein, vom 3. 4. Jahrhundert an, und breitet sich aus, wird dann dogmatisiert. Heuse sagt hier, und das weiß jeder Theologe, dass das so ist, am stärksten war die Askese im Kybele-Kult. Askese heißt Entsagungen, körperliche, physische Entsagungen durch Fasten und so weiter. Glaubt man, zu höheren Erkenntnissen zu kommen, Gott näher zu kommen. Und das finden wir später in allen Klöstern der Welt. Dieser Kult kommt hinein in die Klöster. Im Kloster kasteit sich, vor allem in den kontemplativen, geschlossenen Klöstern, wird man von morgens bis abend kasteit, bis zur Folterung, damit man zu einer höheren Gottesschau kommt. Und das ist absolut unchristlich. Gell? Also, dessen Anhänger sich zu gewissen Zeiten zahlreicher Speisen enthielten und dessen Priester durch kultische Kastration geschlechtliche Askese in schärfster Form betrieben. Asketische Speiseregeln begegnen auch im Dienst der Dea Syra, also der Atargatis oder der sogenannten Mater Magna, der großen Mutter. Das ist dann, man kann sagen, die große Mutter hat alle Frauengottheiten aufgesogen, wird dann zur katholischen Gottesmutter. Und der Isis, in diesem ferner geschlechtliche Enthaltsamkeit zu den Festzeiten in Syrien, orgiastische, kultische Kastration. Weniger übertrieben war das Asketische im Mithrasdienst, doch hatte auch er Jungfrauen und Asketen. Ihr Lieben, im sogenannten Kybele-Kult, und Drewermann bringt das dann auch in seinem Buch, in seinem Roman Emile Zola. Emile Zola war ein französischer Schriftsteller und er hat einen Roman geschrieben, es war getarnt. Er hat das, was er gesehen hat in der katholischen Kirche, so gebracht, dass ihn die Bischöfe nicht beseitigen konnten, aber dass jeder Theologe verstehen konnte, um was es ging. Emil Zola hat den Roman geschrieben, Die Sünde des Abbe Mure. Und da schreibt er in ganz feiner Weise auf, was der Priester für Nöte durchsteht in seinem Zölibat. Und Revermann schreibt dann dazu, es gibt keine Ordensregel, keine Priesterunterweisung und keine Papstansprache, die im Zusammenhang mit der Forderung mönchischer Keuschheit und Ehelosigkeit nicht wie mit innerer Notwendigkeit auf die Verehrung der Gottesmutter zu sprechen käme. Und er spricht dann von religionsgeschichtlichen und tiefen psychologischen Zusammenhängen und sagt dann, die ganze Tragik der Marienfrömmigkeit gibt gleichsam den Kybele-Kult wieder. Und was war im Kybele-Kult? Die Göttin Kybele oder die Magna Mater wurde dargestellt in Form einer Statue, nackt, die Brüste frei und auch die Schenkel. Und sie hatte offene Schenkel. Und wenn dann ein Priester werden wollte, musste er ein Jahr, dort zum Beispiel in Ephesus, in diesem berühmten Muttergottesheiligtum, dienen, musste einiges lernen. Und dann kam die Zeit, das war das Noviziat, die Vorbereitung, dann kam die Zeit der Weihe. Und bei der Weihe wurden ihm dann in einem feierlichen Ritual die Hoden abgeschnitten und die wurden feierlich dieser Kybele in die Scheide gelegt. Und dann wurde ein Stier auf dem Altar gestochen und das Blut musste über seinen Leib fließen. Erst jetzt, da er entmannt war, konnte er priesterliche Funktionen ausüben. Und genau dieses Denken kommt allmählich in die christliche Gemeinde hinein und wird zum wesentlichen Denken. Und so muss man sagen, ist der katholische Zölibat nicht auf Christus zurückzuführen, obwohl man das sagt, sondern auf diesen Magna Mater Kult. Denn auch heute noch, diejenigen, die früher katholisch waren, wissen das, auch heute noch ist die Meinung unter den katholischen Volksmassen, nur ein Priester kann wirklich beten, dass es ankommt. Und darum darf ein Priester keine Frau berühren. Und es ist heute noch für Millionen von frommer Katholiken schlimm, wenn bekannt wird, dass ein Priester das Messopfer gefeiert hat, also die Wandlung vorgenommen hat und in der vergangenen Nacht mit einer Frau in Berührung war. Versteht ihr? Als ich rausgeschmissen wurde aus der Kirche, dann ging das so, die Leute sagten, ja, der Pfarrer muss wohl was Schlimmes getan haben, sonst schmeißt man ihn doch nicht so raus und gleich exkommunizieren. Es ging ja um die Lehren. Und dann hat der Generalvikar das Gerücht verbreitet und sagte so, es könnte sein, dass Pfarrer Daliat mit einer Frau was hatte. Und dann war klar, dann war Schluss. Und dann hat der bischöfliche Sprecher dann geschrieben, ja, wenn man eine Frau liebt, wenn Pfarrer Daliat eine Frau geliebt hat, warum die nicht heiraten und gehen? Warum dieses ganze Theater? Versteht ihr? Und dann bekamen wir Briefe voller Hass und sogar Pakete, in denen man reingemacht hat und uns zugeschickt hatte. Versteht ihr? Da zeigt sich etwas. Das kann man mit dem normalen Menschenverstand nicht mehr erklären. Da merkt man, wie die armen Menschen vom Papst, Kardinälen und Bischöfen missbraucht sind. Und der größte Teil der Priesterschaft wäre dafür, dass der Zölibat aufgehoben würde, man will aber nicht. Es kommt nicht in Frage. Nun zeigt Drewermann ganz klar auf, weil der Priester dahin gelehrt wird, keusch zu sein. Also wenn ein junger Mann nach dem Abitur ins Priesterseminar geht, dann hört er immer wieder, du darfst keine unreinen Gedanken haben, also unter der Gürtellinie Schluss. Gell? Und da wird er so hinerzogen. Das heißt mit anderen Worten, von der Psychologie her, man sagt ihm, du musst wieder werden, so wie ein Kind, als du Kind warst, ein kleiner Bub an der Brust deiner Mama. Da warst du noch rein, hattest keine Probleme. Ich sage das zusammengefasst, wie es Drewermann sagt, und das stimmt auch. Gell? Also du musst dich zurückentwickeln, dann bist du rein. Aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, ein junger Mann, er wächst heran und wie es Gott in die Natur hineingelegt hat, es kommt die Pubertätszeit und das ist doch normal, dass sich ein Körper auch allerhand meldet und tut. Und jetzt plötzlich heißt es, alles ist vom Teufel, das ist falsch. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, da kämpft ein Mann gegen die Natur und gegen die Geschöpflichkeit Gottes an. Und darum jeder seriöse Priester, und deren gibt es ja auch, die machen unheimliche Kämpfe durch. Nun wird Maria in der katholischen Kirche als die Unbefleckte dargestellt, als die, die sündenlos war. Wir haben es gestern Abend gesagt, als die Eltern Maria zeugten, das Fest Unbefleckt Empfängnis am 8. Dezember, sagt, dass die Eltern Maria unbefleckt empfangen haben. Das hatte ja, die Lehre kommt vom Mittelalter, Tum Scotus, wie gestern gesagt, als sie intim waren, hat Gott schnell um den Fötus eine Schutzhülle, ein Präservativ, Tum Scotus sagt ein Präservativ, drum festgemacht, und zwar undurchlässig, sodass die Sünde der Eltern von Maria nicht an sie rankonnten. Und so war Maria erlöst durch Christus indirekt, bevor Christus wurde. Maria blieb Jungfrau vor, während der Geburt und nach der Geburt, nach katholischer Lehre, auch nach der Geburt. Nun wird Maria überall in der katholischen Kirche, also es ist ja nicht die Maria der Bibel, also diese Frau, ist die, diese Isis, diese Kybele, ist überall dargestellt. Ihr seht keine katholische Kirche, in der nicht die Mutter Gottes, diese Himmelskönigin, dargestellt ist. Und nun flüchtet jeder aufrichtige Priester zu dieser Frau, denn sie ist die einzige, die ihm helfen kann, jungfräulich zu leben. Da sie ja selber immer jungfräulich war, nach katholischer Lehre, was ja nicht stimmt. Gell? Sie hatte ja noch andere Kinder. Und ihr seht in allen Bildern und Darstellungen bis in unsere Zeit hinein Jesus Christus immer so dämlich. Wir haben in Zermatt mehrere Homosexuelle, haben mir Bildchen gezeigt von Jesus. Die trugen Jesus bei sich, aber Jesus leicht rote Lippen, leicht rote Nägel und so dämlich mit langen Haaren und mit langen damenhaften Röcken. Ihr könnt überall in der katholischen Kirche, könnt ihr Christusstatuen aus Stein, Holz, Gips, oder Bilder sehen, da ist Jesus überall so kitschig dargestellt. Woher kommt das? Das kommt aus dem Mönchtum. Die Mönche haben gerungen, um keusch zu sein. Ja, nichts von Sexualität. Und haben gekämpft und sich kasteit. Und so haben sie Jesus immer femininer gemacht, dass er ihnen hilft. Versteht ihr? Psychologisch, auch dämonisch. Aber Jesus war eben ein Mann. Und so ging man hin zur Mutter Gottes und so kommt diese Frau mächtig groß. So seht ihr überall in den Kirchen, Prozessionen, Wallfahrtsorten, überall diese Magna Mater. Und ihr seht sie meistens dargestellt, mit aufgelöstem Haar, schön schlank anmuten und mit langem Kleid bis auf die Knöchel. Und oftmals ein Teil der Brust frei und manchmal noch blutverletzt. Maria sieben Schmerzen, wird ja viel verehrt. Und das hat unbewusst auf den Mann löst das etwas aus, denn so schmücken sich die Frauen abends, wenn sie ihrem Mann gefallen wollen. Versteht ihr? Und so wird die Maria überall dargestellt. Und der Priester will gleichsam sich eins machen mit Maria, die ja keusch ist, damit er selber durch die Einsmachung keusch wird. Versteht ihr? Er will sie gleichsam in sich aufnehmen. Und das ist ein Teufelskreis, in den die Priester reingekommen sind. Gut, ich will jetzt nicht weiter, es gäbe da noch vieles zu sagen, aber vielleicht noch einige Gedanken. Warum dann später die sogenannten Mönchspäpste wollten ja die Frau auslöschen. Ihr Ziel war, die Frau ist das Hindernis der Heiligkeit, die irdische Frau, weil sie hat immer diese Blutungen, verstehen wir. Das hat Maria nicht, weil sie Jungfrau ist. Also muss die Frau weg. Wenn die Frau nicht mehr existiert, dann werden wir einmal frei sein. Gell? Das war der Gedanke bei vielen Mönchen und Päpsten, die aus dem Mönchtum kamen. Und so lehrt zum Beispiel der heilige Odos, ein großer Heiliger in der katholischen Kirche, greift nur einige Gedanken heraus, Abt von Cluny. Er sagt, wenn die Menschen das, was unter der Haut steckt, sehen könnten, würde es nur Erbrechen verursachen, Weiber anzuschauen. Da wir nicht einmal mit den äußersten Fingerspitzen Schleim und Kot anrühren mögen, warum begehren wir so eifrig, das Schmutzgefäß selbst zu umfassen? Furchtbar sowas. Also Odo lehrte, man so Rosenkranz beten, zu Maria gehen, aber sagte den Männern, umarmt keine Frau, das ist nur Schmutz und Dreck, das stinkt doch alles, gell? Versteht ihr, welch eine Moral. Und das wurde den angehenden Priestern, die wurden dahingehend erzogen. Heute ist das nicht mehr so ausgeprägt, aber es ist die gleiche Sache. Thomas von Aquin, der größte Heilige der katholischen Kirche, der sogenannte engelgleiche Lehrer, der hat so viel herumgespinnt. Er sagte 1274, ja, das war jetzt gut Deutsch, gell? Ja, entschuldigt, ja. Ja, manchmal bricht schon ein bisschen heiliger Zorn durch, gell? Er hat gelehrt, er sagt, das Weib verhält sich zum Mann wie das Unvollkommene und Defekte, das Imperfektum, Defizienz, zum Vollkommenen, zum Perfektum. Die Frau ist körperlich minderwertiger und auch geistig, wobei ihre geistige Minderwertigkeit aus der körperlichen resultiert, genauer aus ihrem Feuchtigkeitsüberschuss und ihrer Untertemperatur. Sie ist geradezu ein Missgriff der Natur. Sie ist eine Art verstümmelter, verfehlter, misslungener Mann. Femina est mas occasionatus. Eine schon auf Aristoteles zurückgehende, von Thomas häufig wiederholte und dann von seinen Schülern übernommene Schmähung. Papst Pius II. Im 15. Jahrhundert lehrte die Priester, die Kardinäle und alle den ganzen Klerus, wenn du eine Frau siehst, denke, es ist der Teufel. Sie ist eine Art Hölle. Und ihr Lieben, die Synode von Thürnau 1611 lehrt, da wurde auf der Synode beschlossen, alle Bosheit ist klein gegen die Bosheit des Weibes. Besser ist die Gottlosigkeit des Mannes als ein wohltuendes Weib. Ist ja furchtbar, unheimlich. So war der Hass gegen die Frauen. Darum die Scheiterhaufen, die Inquisition. Hunderttausende Frauen wurden unschuldig abgeschlachtet von diesen Männern. Und jetzt versteht ihr den heutigen Feminismus. Der jetzige Feminismus ist ein Aufstand gegen den Vatikan gleichsam. Aber der Papst ist schlau. Jetzt hat er die führenden Feministinnen eingeladen und gesagt, schaut, wir haben die Frau immer geehrt. Also ich habe ein Dokument im Osservatore Romano, da sagt der Papst, die Kirche hat die Frauen immer sehr ernst genommen. Er wird gelogen. Und er sagt ihnen, schaut, wir haben die Mutter Gottes, das ist eine Frau. Und die Frauen sagen, ja, das ist wahr. Und der Papst ist ja so besessen von Maria. Und das berührt er von seiner Kindheitszeit. Denn er hat eine besondere Beziehung zu seiner Mutter. Wenn das dann in die Religion einfließt, wird das völlig verkehrt und verdorben. Also der jetzige Papst ist von der Mutter Gottes, von Częstochowa, er ist besessen. Buchstäblich besessen. Und wirklich, der Papst ist ein ganz gefährlicher Mann. Denn was er jetzt alles getan hat und tut, und die Evangelischen merken das nicht, das ist das Unheimliche, mit was für einer Blindheit sie geschlagen sind. Papst Paul VI. Betete noch der jetzige Papst ständig, Maria, lehre uns, was wir schon kennen und demütig und gläubig bekennen, rein zu sein, wie du bist, keusch zu sein, das heißt treu zu dieser gewaltigen und erhabenen Pflicht, die unser heiliger Zölibat ist. Heute, da der Zölibat von so vielen diskutiert und von einigen nicht mehr verstanden wird. Und dieser Papst, da weiß man jetzt, der war homosexuell, also wenn man das Buch liest, das jetzt herausgekommen ist, wir haben das schon gewusst, dass Papst Paul VI. Homosexuell war, und jetzt will ihn der Papst schnell heilig sprechen, damit man nicht mehr darüber spricht. Ja. Und er will auch Pius XII. Schnell heilig sprechen, weil jetzt geht ja viel los in der Presse gegen Papst Pius XII., weil er, man sagt, wesentlich verantwortlich ist für den Zweiten Weltkrieg. Ja. Und der Papst will das Gespräch erledigen und will ihn schnell heilig sprechen. Dann hören die Leute aufbrechen. Es ist buchstäblich so. Weil man sagt, ja, wenn schon jemand heilig ist, der könnte sich dann rächen, hat jetzt Vollmacht. Schweig lieber, gell? Ja, gut, ihr Lieben, das sind jetzt harte Dinge, tragische Dinge. Und es gibt einige wenige aufrichtige Priester und Nonnen, die von dem Ganzen nichts wissen, verstehen wir, die es aufrichtig tun. Und wir wollen wirklich für diese Menschen beten, wenn wir ein Herz dafür haben. Es hat mir mal jemand gesagt, da nützt alles Gebet nicht, das ist bereits Gericht, das sich abspielt. Der Herr will nicht, dass wir dafür beten. Ich habe Kontakt mit einigen Nonnen und Priestern. Es ist unglaublich, ich sage euch, was die durchmachen an inneren Kämpfen. Das glaubt man nicht. Wenn man die so sieht, im Alltag so völlig normal, das glaubt man nicht. Als ich Pfarrer war, kam ein Priester zur Beichte. Es ist ja so, dass viele Priester in den Touristenorten sich erholen und bevor sie heimgehen, wollen sie noch beichten, damit sie rein wieder an den Altar gehen können. Und was sie manchmal treiben, ist traurig. Und ein junger Priester kam in den Beichtstuhl, ich sage das jetzt mal so, weil es kann uns auch helfen, für solche zu beten. Und er sagte, der hat bitter geweint. Er hat bitter geweint. Und dann habe ich ihm gesagt, lieber Bruder, es gibt keine Sünde, die der Herr dir nicht verzeihen würde. Öffne den Mund, sag es. Ich sage das Ganze sinngemäß, weil ich dachte, er hat ein Kind umgebracht. Vielleicht war seine Freundin schwanger und manchmal kommen die Kinder zur Welt und dann in Verzweiflung bringen sie das Kind um. Niemand weiß was, das gibt es ja oft. Und dann habe ich ihm gesagt, sagen Sie, oder sag, ich weiß nicht mehr. Und er hat so geschluchzt und dann fing er an und sagte mir, er hätte mit Schafen Geschlechtsverkehr. Er käme immer in die Ferien ins Wallis und da ging er nachts immer oben auf die Alp und würde mit Schafen Geschlechtsverkehr haben. Und das würde ihn kaputt machen. Aber er könne nicht anders, ziehe ihn immer dahin. Ich war so entsetzt. Also versteht ihr nicht gewöhnt, im Mittelalter war das gang und gäbe, dass diese Beziehungen waren. Jeder Priester musste darum versprechen vor der Weihe, dass er mit keinem Tier mehr schlafen will. Aber ich war so entsetzt und dann habe ich ihm ganz spontan gesagt, ich will Ihnen helfen, dass Sie eine Frau finden. Versteht ihr, da kommt das menschliche Herz. Und da hat er geweint und gesagt, ich kann keine Frau mehr lieb haben. Und dann hat er mir erzählt, unter Tränen, als er Theologiestudent war, hat er eine Frau so geliebt, ein Mädchen. Aber sie hatten kein Verhältnis, war ein sauberes Verhältnis. Und er hat gewusst, ich werde ja Priester, da werde ich nicht heiraten können. Aber er hat das immer verdrängt, weil seine ganze Verwandtschaft freute sich, dass er Priester werden würde. Und dann kam der Tag der Priesterweihe.